Hi, Alex hier vom Recording of Arston Studio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir ein Thema mitgebracht, das mir besonders sehr wichtig ist, und zwar, wie echt muss eine Produktion sein und was ist an einer echten Produktion wichtig, wie läuft es mit dem Gefühl ab und laufen wir heute nicht mehr Gefahr, oder laufen wir heute sehr oft Gefahr, dass wir irgendwas kaputt editieren oder zu überperfektionistisch sind. Und da habe ich einen besonderen Gast da. Andi, stelle ich doch einfach mal kurz vor.
Hello, ich bin der Andreas Meyer und ich leite die Audio Bloom Tonstudios bei Regensburg. Und da haben wir uns spezialisiert auf handgemachte Singer-Songwriter-, Rock- und Pop-Musik. Und ja, unser Glaubenssatz ist eigentlich der, dass wir die Musik so authentisch, dynamisch und organisch wie möglich einfangen wollen. Also ein bisschen so einen Kontrapunkt setzen zu den überproduzierten Chart-Songs, die man aktuell so findet auf Spotify und so weiter und so fort. Genau.
Da habe ich tatsächlich neulich eine Bandproduktion gemacht auch, wo dann der Schlagzeuger in der Kabine saß und quasi der Rest von der Band woanders und die mehr oder weniger live die komplette Platte angespielt haben. Und es war von der Dynamik und von dem Feeling her eine ganz andere Nummer später, wie wenn du generisch nach Klick Spur für Spur aufnimmst. Es kommt, glaube ich, aber auch auf die Musiker und auf die Musikstilrichtung her an.
Ja, definitiv. So.
Und wenn man jetzt sagt, hier handgemacht und hier Gefühl einspielt, wie ist denn so deine Vorangehensweise? Wie startet ihr eine Produktion?
Also es ist oft so, dass die Sänger oder Sängerinnen mit ihrem Song ins Studio kommen, da meistens dann meine Studiomusiker sind. Und man arbeitet einfach erstmal ein paar Stunden an den Songs gemeinsam, also so, als wäre man im Bandraum. Ne? Man arbeitet an den Tracks, am Aufbau, am Groove, man legt irgendwo alles fest, den kompletten Ablauf, macht dann auch schon mal vielleicht mit dem Handy oder mit dem Field Recorder so erste Mitschnitte, analysiert es dann, und wenn man dann zufrieden ist, dann wird der Song aufgenommen. Und da hängt es jetzt natürlich davon ab, was ist das für ein Song? Wie sicher fühlt sich der Künstler, der im Studio ist? Und dann kann man entweder alles komplett live einspielen, ne? Dass wirklich alle gleichzeitig spielen, was natürlich die Königsdisziplin ist, oder Teile der Band spielen live, das heißt die Groove-Section zum Beispiel, Bass, Drums und vielleicht der Sänger mit seiner Gitarre, und der Rest wird dann overgedubbt. Oder was natürlich auch sehr oft gemacht wird, komplette Overdubbings, das heißt, man erstellt einen Guide-Track, der auf Klick ist, und dazu spielen dann die Musiker nach und nach. Aber auch hier lege ich halt Wert darauf, dass die Musiker von A bis Z durchspielen. Also der Drummer, der macht dann nicht Sektion für Sektion, sondern der spielt halt vom Intro bis zum letzten Beckenschlag das durch. Und ich finde, der Riesenvorteil davon ist halt, dass man diese Dynamik einfangen kann, die halt beim Live-Spielen einfach ja das Feeling ausmacht letztendlich, und dass man halt irgendwie beim reinen Overdubbing Sektion für Sektion, so wie sie auch einige machen, halt einfach nicht nachstellen kann. Weil dieses Feeling und diese Dynamik entsteht halt einfach nur, wenn man einen Song komplett durchspielt. Und genau, egal wie wir dann letztendlich vorgehen, ich schaue immer, dass der Anteil des wirklich am Stück Eingespielten so hoch ist wie möglich.
Ja, das ist tatsächlich auch meine Vorangehensweise, und am Anfang fluchen oft viele Musiker, wenn man dann einen Song komplett von Anfang bis Ende einspielt. Aber wie du gesagt hast, du kriegst diese Eigendynamik, die kriegst du nicht hin, wenn du das segmentweise machst. Und die Performance ist nochmal eine ganz andere. Und gerade jetzt auch, wo wir das Schlagzeug bei einer Produktion haben, wir das Schlagzeug so aufgenommen, dass er mit den anderen zusammengespielt hat. Und später haben wir dann gezielte Passagen geoverdubbt, falls wir das nochmal gebraucht haben von E-Gitarre oder vom Bass oder so. Aber du kriegst halt dieses gewisse Etwas, kriegst du nur so hin.
Ja.
Ich glaube, wenn du so passagenweise aufnimmst, dann bescheißt du dich eigentlich selber. Weil es ist zwar dann generisch perfekt, aber ich glaube, für eine richtig gute Rock- oder eine richtig gute Pop-Produktion macht es einfach dieses Menscheln aus. Mhm.
Extrem. So. Das Wort perfekt, das ist, glaube ich, das, wenn man irgendwie anfängt mit Musikproduktion, dann strebt man immer nach der Perfektion. Aber je länger ich das Ganze mache, desto unbedeutender, umso unwichtiger wird das Wort perfekt eigentlich für mich. Eigentlich geht es um Emotionen. Und catcht mich das jetzt gerade? War der Take, hat mich der emotional berührt. Und da kann ruhig mal irgendwie was krachen und scheppern, aber wenn es mich halt toucht, dann ist es für mich die Aufnahme, die man am besten also lässt und gar nicht mehr anrührt. Und Perfektionismus, das gibt ja vielleicht in EDM-Musik, Techno-Musik, so computerprogrammierte Musik. Aber ich finde, in so Rock-Pop-Musik, die noch mit echten Instrumenten stattfindet, sollte man nicht nach Perfektion streben, sondern nach Emotion. Und das schafft man halt, indem man die Menschen Mensch sein lässt.
Ja, muss ja auch, also ich habe, ich glaube 2012 war es, habe ich an einem Song-Contest teilgenommen von Linkin Park. Und die haben die Originalspuren von A Light That Never Comes zur Verfügung gestellt und musste den Remix draus erstellen. Man hatte eine Woche Zeit und konnte machen, was man will. Und ich glaube, es waren über 3600 Teilnehmer. Und alle haben so Techno, R&B oder sonst irgendwas draus gemacht, was halt total generisch dann am Schluss gewesen ist. Und ich habe eine Akustikversion draus gemacht.
Okay.
Und ich bin Nummer 13 geworden.
Okay, geil.
So, ich hab's, Mike Shinoda hat sogar noch den Song geteilt auf Soundcloud und das war dann schon ziemlich krass. Und da merkt man halt, wenn man mal so ein bisschen gegen diesen Trend, gegen diesen, wenn man wirklich sich mal vielleicht am Gesang, da habe ich auch einen Podcast gemacht mit der Michaela, wenn du da zum Gesangsunterricht gehst und mal wirklich dann auch verstehst und lernst, wie Gesang funktioniert und das dann gescheit performen kannst, dann musst du auch nicht gleich sagen, ja, mach da Autotune drauf, das funktioniert dann.
Ja.
So. Sondern wirklich mit deiner Stimme arbeiten lernst. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
Auf jeden Fall, definitiv. Extrem wichtig. Und je besser die Musiker, desto leichter funktioniert das Ganze natürlich, ne?
Ja, da hatte ich jetzt auch eine Produktion mit zwei sehr interessanten Sängern. Da war ein Tenorsänger dabei, ein wirklich ausgebildeter Tenorsänger. Und eine, die macht gerade eine klassische Gesangsausbildung. Und wir haben einen Song zusammen produziert und sie hat sehr perfekt jeden Ton gesungen. Von einem Musical-Song. Und der hatte aber ganz krasse Textpassagen drin. Und also sprich, wo so catchen müssen, dass praktisch, wenn das Gefühl nicht passt, dass mich das nicht mitnimmt. Und da habe ich zu ihr gesagt, hey, das ist cool, dass du jeden Ton perfekt singst, aber wenn ich dir halt nicht abkaufe, was du singst, dann bringt die ganze Nummer nichts. Und dann hat sie den Take nochmal gemacht und dann haben wir mit ihr an dem Gefühl gearbeitet. Dann war vielleicht nicht mehr ganz jeder Ton perfekt, aber es catcht halt, wenn man anhört. So. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz wichtig ist, dass du gerade bei Popgesang, aber auch bei Rockproduktion einfach, dass die Gesangsperformance dementsprechend richtig ist.
Voll.
Ich habe jetzt auch wieder eine Diskussion gehabt, dass jetzt einer gesagt hat, er nimmt lieber zu Hause digital für seine Rock-Sachen die Gitarre selber auf, weil er nicht möchte, dass er da großartig viel Geld dafür investiert. Aber ich glaube auch, dass ein echt aufgenommener Amp, wenn du ein gescheites Mikrofon hinstellst, einen geilen Raum dafür hast von der Akustik her, du kommst da nicht ran. Du kommst zwar mit digital schon relativ weit, aber du kommst an diesen echten Amp-Sound, wenn du das gescheit machst, nicht ran vom Aufnehmen her.
Ja, die Luft spielt halt auch eine wichtige Rolle, ne? So mit Mikrofonen zu arbeiten und dass der Sound durch echte Luft schwingt, das macht natürlich auch ein bisschen einen Unterschied und das hört man dann halt im Nachhinein.
Ja, und ich glaube, das sind so die ganz wichtigen Sachen, die man erstmal auch rausfinden muss mit jeder Band, bevor man überhaupt anfängt ins Studio ist. Was ist denn das Ziel? Also ist es jetzt irgendwie Hardcore-Metal-Geschrabbel oder ist es wirklich eine gute, handgemachte Rockproduktion? Und ich höre auch immer wieder von den Bands, die wollen ja auch so gut klingen im Studio, was sie später auch live umsetzen können. Und deswegen ist dieses Komplett-Einspielen und dieses von Anfang bis Ende einspielen, finde ich so wichtig. Egal, ob man dann am Ende halt verkackt und dann nochmal von vorne anfangen muss oder so, aber du musst, also ich finde, wie du sagst, du kriegst nur diese Performance, diese Band-Performance so hin.
Ja.
Und du merkst auch den Unterschied dadurch.
Ja. Alleine, wenn es in den Refrain reingeht, wenn sich jeder so anschaut und jeder zieht leicht an von der Dynamik, von der Intensität, das kannst halt schlecht nachspielen, wenn du irgendwie als Bassist erst das Intro spielst, dann 10 Minuten später den Verse, dann 15 Minuten später die Bridge, dann gehst zurück zum ersten Refrain, am Schluss spielst du nochmal das Outro. Das ist halt lächerlich, da gibt's keinen Zusammenhang von A bis Z. Und du weißt ja gar nicht, wo du gerade dynamisch sein solltest, wie intensiv soll ich den Bass jetzt spielen. Also das musst ja, diese Emotionen musst du ja dann faken, letztendlich. Ne? Du musst dir dann als Bassist denken, okay, wir sind jetzt im dritten Refrain, jetzt spiele ich mal ein bisschen härter. Aber das ist ja Nachstellen von Emotionen, das ist ja letztendlich dann Schauspielern. Das ist dann Schauspielern und das Live-Spielen ist halt dann, ja, wirklich so das Echte, der reale Shit.
Ja, und was ich halt feststelle, also jetzt bei mir auch in den Songlisten drin oder so, das sind oftmals die Songs, die dann auch extrem gut bei den Leuten ankommen. Wenn die einfach von Herzen kommen und echt eingespielt werden. Mhm. Und natürlich muss man sich da Gedanken machen, hey, was für Gitarren nehme ich da jetzt, stelle ich die bunt rein ein und wie, was für ein Schlagzeug nehme ich da für den Sound oder so. Man kann ja durch Triggern ganz, ganz viel machen. Mhm. Aber ich denke, man muss halt schon im Vorfeld wissen, wo will ich hin.
Ja.
Und daran dann arbeiten.
Ja, genau. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Das heißt ja nicht, dass man trotzdem noch ein paar Tricks anwenden kann, wie jetzt triggern. Warum nicht einfach der Snare-Drum noch einen Trigger verpassen und dann hast du im Nachhinein halt ein bisschen mehr Möglichkeiten und so weiter und so fort. Aber halt letztendlich, dass die Musiker halt wirklich neue Instrumente spielen, das ist schon ja irgendwo grundlegend. Jetzt zumindest in meiner Musik. Natürlich sehen das andere anders. Ich persönlich habe mich halt darauf spezialisiert und du auch. Und hat seine Berechtigung und ich sehe es auch immer mehr, dass gerade auf YouTube beispielsweise so Live-Performances von Bands, wo sie auch im Proberaum spielen oder in so einem Studio-Sessions, wo man denen wirklich beim Live-Spielen zuschauen kann, auch großen Bands, dass die extrem gefragt sind und dass da wirklich Fans davon gibt, die dann analysieren, welche Instrumente die spielen, wie wurde das mikrofoniert und das interessiert auch Leute. Da gibt's auch einen riesen Markt dafür und ja, Musikliebhaber, die sowas sehr, sehr schätzen. Und vielleicht sogar diese Live-Performances den Studioversionen vorziehen. Ne?
Ja, weil es ist halt, ist ja wie mit allen Trends so, irgendwann geht es wieder in eine andere Richtung. Mhm. Und man muss halt gucken, dass man da irgendwie so seinen eigenen Weg findet, wie das funktioniert. So auch als Band selber. Aber ich fand es halt sehr spannend, jetzt gerade, weil du sagst Schlagzeug und Trigger. Und ich bin auch so ein Mensch, wenn ich sage, okay, ich nehme auf, versuche ich so 70% des Originalsignal zu nehmen von der Snare zum Beispiel und dann halt 30% einen Trigger dazu zu mischen. Und ich habe einen Schlagzeuger, der Günne, Grüße gehen raus, der hat so ein DW Collector Set. Ich glaube, kostet irgendwie 14.000 oder sowas, okay, was er immer mitbringt. Und er bringt dann immer ein paar Snares mit und dann steht, mein Raum ist jetzt ja nicht ganz so groß, wie du im Hintergrund siehst, dann stehen da halt auf einmal irgendwie 9 Toms und 6 Snares rum und dann fangen wir erstmal an, ja, welche Snare nehmen wir denn jetzt für die Produktion, was passt denn da raus? Und wenn du dann wirklich das auch gezielt machen kannst mit den Mikrofonen, so ist das mega.
Ja.
Also da kann man dann wirklich gezielt sagen, so, was kann ich da produktionstechnisch eigentlich rausholen dabei.
Hm. Wollen wir mal über das Thema Plugins noch sprechen oder editieren, so wenn wir jetzt den Song aufgenommen haben? Wie viel editierst du, wie viel Zeit steckst du da rein? Was machst du auf jeden Fall an Editing und was lässt vielleicht bleiben?
Ja, wenn wir gerade beim Schlagzeug singen, fangen wir doch mal genau bei den Basics Drum Editing an. Ich gucke schon, dass ich beim Recording viele Takes einspielen lasse. Also wenn ich das Gefühl habe, dass das gut funktioniert, dann vielleicht irgendwie 5 bis 10 Takes. Wenn ich aber merke, okay, der braucht mehr, dann auch deutlich mehr Takes vom Schlagzeug. Mhm. Und dann versuche ich durch, in Nuendo gibt es diese Comping-Funktion, dass man dann verschiedene Passagen dadurch zusammen editieren kann. Und aber halt, brauchst denn dann auch später die Nummer, dass man das gerade zieht? Und da ist halt die Frage, wie gerade denn? Weil wenn du es nämlich komplett hundertprozentig gerade ziehst, dann kann man es ja eigentlich fast auch schon programmieren, das Schlagzeug.
Ja. Ein so, schmaler Grad, gell? Ja, das ist ein schmaler Grad. Es ist, ich mach's genau wie du. Ich lasse den Drummer 5 bis 10 Mal spielen, so. In der Regel ist dann irgendwann die Luft raus, bei allen Beteiligten, weil es einfach auch laut ist. Und dann hat man halt diese 10 Takes und dann gehe ich die Takes durch. Und man merkt sich beim Aufnehmen halt wahrscheinlich den besten Take, beziehungsweise der Drummer sagt auch, hey, Take 7 war der beste. Und von dem gehe ich dann aus. Und immer, wenn einer sagt, hey, hier ist mir was aufgefallen, dann schauen wir in den anderen Take rein und nehmen wir die andere Stelle vom anderen Take. Und so gehen wir halt den Song durch und wir ändern quasi nur das ab, was uns aufgefallen ist beim Zuhören. Ich gehe da sogar so weit, dass ich die DAW ausmache im Bildschirm, dass man wirklich hört. Und wenn irgendeiner sagt, stopp, da war die Hi-Hat off oder da bin ich mit den Sticks zusammengekommen oder da hat das Fill nicht funktioniert, dann ändert mal gezielt die Passagen. Und dann ist es bei mir so zumindest, dass ich dann den ganzen Song irgendwann aufgenommen habe und dann höre ich den am nächsten Tag oder die nächsten 3 Tage im Auto an. Und dann ist es meistens so, dass mich so gut wie gar nichts mehr stört. Also wenn ich rein nach dem Auge editieren würde, dann würde ich wahrscheinlich so viel rumschnippeln. Aber wenn ich den Song dann im Auto anhöre und der läuft einfach so durch, dann denke ich mir, eigentlich muss ich groß gar nichts mehr editieren. Weil dieses Auge verleitet einen sehr stark dazu und das Raster von der DAW, mhm, dass man alles versucht irgendwie hinzuschieben und man hat ein schlechtes Gewissen, weil man sieht, das ist nicht auf dem Grid. Aber hey, wenn ich das im Auto anhören kann und mich stört nichts, perfekt, dann muss ich gar nichts mehr editieren. Das ist jetzt mittlerweile so meine Herangehensweise. Also wirklich erst editieren, nachdem ich es bewusst mal ein paar Tage gehört habe.
Ich hatte das Phänomen, ich mache immer Version 1, Version 2, ich mache immer so Sessions, also ich speichere dann nach größeren Schritten, speichere das als neue Version ab. Und ich habe einen Song, irgendwann hatte ich so einen Fimmel und habe das nach Raster editiert und war dann zufrieden mit meiner Arbeit am Schluss. Und dann habe ich eine Woche das mal liegen lassen und habe mir das die alte Version angehört und habe gedacht, scheiße, das klingt viel besser.
Ja.
Und habe ich das wieder weggeschmissen und habe gesagt, okay, weniger ist oft mehr. Und manchmal ist es ja auch so, dass das so sein soll. Also, dass das gar nicht so hundertprozentig auf die Eins kommen soll, dass es mit Absicht laid back oder mit Absicht ein bisschen zu schnell gespielt ist. Und was für mich dann ganz wichtig ist, und da gucke ich auch, dass ich mit den Bands spreche, ich hole die zu jeder Recording-Session alle und ich versuche wirklich alle herzuholen, dass die verstehen, was da passiert. Das später nicht heißt, hey, wieso klingt die Snare so, wie sie klingt. Wenn ich der Sängerin am Schluss den fertigen Song hier präsentiere zum Gesangsrecording und die gar nicht versteht, wie ist das denn zustande gekommen. So, deswegen habe ich gesagt, seid dabei und nutzt es auch sinnvoll. Ihr könnt ja dann währenddessen Social Media Content oder so produzieren für euch. Aber faktisch entscheidet mit, versteht, was da passiert. Gerade wie du gesagt hast, so hey, hier halt, stopp, da ist uns was aufgefallen. Es geht ja nur, mehrere Ohren hören mehr. So.
Ja, ja.
Das ist mir ganz arg wichtig und auch aufgefallen. Und so, immer wenn ich es anders gemacht habe, gab es mehr Probleme, wie wenn das ganze Team dabei war.
Das stimmt, ja. Ja. Aber das Team hat ja letztendlich dann auch mehr Mitspracherecht und das ist ja das, was die meisten Artists eh wollen. Ne? Klar, gibt es immer irgendwo einen Anführer in der Band, der dann das Sagen vielleicht auch hat. Und dann wir als Produzenten haben wahrscheinlich dann doch immer so ein das letzte Wort, so ist bei mir zumindest. Ja, also die es gibt immer ein paar Musiker, die halt dann sagen, okay, mir ist das und das aufgefallen, aber entscheidet ihr das? Ne? Und da gibt es meistens einen Wortführer in der Band und mich. Und am Schluss müssen halt alle happy sein. Ne? Am Schluss, wenn jeder sagt, okay, damit kann ich leben oder das klingt geil, perfekt. Hundertprozentig wird nie jemand zufrieden sein, weil, wie gesagt, wenn du deine Spur in Solo anhörst, dann wirst du immer kleine Fehlerchen hören, aber in der Summe als Song fällt es halt dann nicht mehr auf.
Ich hatte eine Masterclass mit einem größeren Produzenten, der hat auch schon mit den Beatles zusammengearbeitet, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr genau, wie der heißt, der hat gesagt, let the fucking mistakes in. Der hat von der Produktion berichtet, wo das komplette Solo von dem Song war für einen Arsch von der Band. Und eigentlich hat er komplett Fehler rangehauen, aber die haben das so veröffentlicht und es ist ein Nummer 1 Hit geworden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem von vielen Bands, dass die alle überperfektionistisch sein wollen, noch perfektionistischer wie andere Bands, die da draußen sind. Und dass dann gerade dieses Menschsein verloren geht und dass auch der Song nie fertig wird oder sich dann auch Bands im Studio verstreiten, weil der eine jetzt nicht so gut gespielt hat, wie er es hätte sollen oder so.
Ja, oder dann die Selbstzweifel beginnen. Ne? Dann irgendwann die Band dann sagt, hey, so gut ist der Song gar nicht. Hier haben wir ein bisschen, die Snare klingt hier ein bisschen leise und da ist der Bass nicht gescheit gedämpft gewesen und hier bin ich beim Solo verrutscht. Dann hängt man sich an so Kleinigkeiten auf und am Schluss gibt man sich dann keine Mühe mehr beim Releasen. Ne? So. Aber das gibt aber auch die anderen Bands und das sind eigentlich die Leute, die ich feiere und die mehr und mehr zu mir kommen. Das sind halt die, wo sagen, ja, let's go, wir wollen es rocken und scheiß drauf. Das Solo darf ruhig knattern und Krach machen und scheiß drauf, Rock'n'Roll. Ne? Und das macht halt Bock. Natürlich mit Anspruch und natürlich soll es schon vorzeigbar sein, aber es halt eine gute Waage haben irgendwo zwischen Perfektion und Emotion. Das ist eigentlich das, was wir erzeugen wollen, oder? Das ist bei dir ähnlich.
Ja, klar. Also das ist halt vor allem das Verständnis dafür, dass man dann auch merkt, okay, da haben wir jetzt vielleicht einen Fehler gemacht oder sowas, aber wir haben Bock mehr zu machen, da geht noch mehr nach vorne und man lernt halt dann beim nächsten Song, was man da für Fehler gemacht hat und macht die dann besser. Mhm. Ja. So. Und das ist tatsächlich wichtig, dass man dann halt wirklich auch regelmäßig arbeitet, vor allem wenn man zum ersten Mal im Studio ist, dass man dann beim zweiten Mal im Studio schon anders an die Sache rangeht. Man hat sich als Team eingegroovt, es funktioniert und ich glaube, dann wird es immer halt Schritt für Schritt immer besser.
Ja, definitiv. Genau. Vocals, was machst du bei Vocals? Was ist so dein
also,
auf jeden Fall zu machen, das Editing bei Vocals?
Mein auf jeden Fall zu Editing bei Vocals ist, dass ich mir erstmal den gesamten Vocal Take anhöre und mir auch schon im Vorfeld, also mit der Sängerin schon den Take, also ich mache mir Notizen und baue den Take zusammen. Guck aber, dass ich eigentlich so wenig zusammenbauen muss, wie es geht. Also ich will das, oder das Ziel ist, dass man so gut performt, dass man sagt, boah, der Take, der war's. Und das neue Tool von Gainem Pro feiere ich total, weil das super geil die S-Laute und die Atemgeräusche bearbeitet und mir ultra viel Zeit erspart. Und nächstes Tool ist Melodyne. So, wenn es nötig ist. Und klar, halt diese hier Farbfilter Pro Q4 und ein bisschen Airbox, irgendwie Kompressor drauf, kommt drauf an, für was, aber ich gucke halt, dass das Originalsignal so gut ist, dass ich relativ wenig im Mix arbeiten muss.
Ja.
Das ist so meine Herangehensweise. Das Neumann U87 ist zum Beispiel eines meiner favorisierten Mikrofone. Manchmal ist es aber zu mittig für manche Sängerinnen. Da habe ich das Brauner Phantom Classic, da stelle ich das hin. Da tue ich durch diese allein schon ganz viel machen.
Durch die Mikrofonwahl.
Ja.
Okay. Ja.
Also ich nehme mir da wirklich die Zeit und gucke, dass man das probiert und das probiert. Und auch durch Performance, also auch durch zu sagen, okay, und ich hole die dann auch zu mir. Also ich habe einen Aufnahmeraum und hole die dann zu mir rein und sag, hey, hör dir das nochmal an und guck und mach. Und dann arbeitet man da so gezielt dran rum, dass man später wirklich eigentlich nicht mehr viel machen muss. So. Auch tonal nicht. Also ich habe da manchmal von Waves den Realtime Tuner finde ich total geil, weil du den so natürlich einstellen kannst, dass der tunt, aber dass du den Tune nicht hörst. Und ich habe eine Sängerin zum Beispiel, die immer kommt, die singt eigentlich perfekt, aber ich mache den ganz leicht drauf, einfach damit es noch so ein bisschen ja runder ist. Und wenn man dann in so Delay-Effekte geht, ist es dann nochmal irgendwie ja, dynamischer, lebt mehr, ist cooler. So wenn die Effekte auch so getuned sind mit dabei.
Okay, interessant, ja. Cool. Bei mir ist ähnlich, auch mit Comping dann als erstes zu arbeiten. Ne? Was ich dann beim Vocal Editing immer mache, ist RX Mouth D-Click. Das ist von mir eine Geheimwaffe, das standardmäßig auf jedem Vocal ist. Auch auf diesem, das du jetzt dann von mir geschickt bekommst. Das nimmt einfach diese Lippengeräusche, Schmerzgeräusche, Knistern, Knacksen aus dem Mund raus. Diese und das funktioniert 1A, erste Klasse. Das
geil.
Ist immer drauf. S-Laute, Atmer und so mache ich tatsächlich immer noch manuell, weil ich diesen Gain-Aim nicht so ganz traue. Ich habe es mal getestet, vielleicht habe ich es zu kurz getestet, aber ich war nicht so ganz happy damit. Aber gut, aber das mache ich letztendlich auch, ja. Also Atmer, S-Laute schneiden, zumindest S-Laute, wo ich weiß, okay, die werden nach dem Komprimieren zu laut sein. Und dann, nächster Step, Melodyne, ja. Aber auch da wieder das Prinzip, ich höre mir die Vocals an und da, wo ich dann wirklich was höre, was falsch ist, da gehe ich dann gezielt rein. Also natürlich ist immer der perfekte Vocal-Take anzustreben, aber ich glaube, so im Studioalltag hast du halt täglich auch mit Künstlern zu tun, die halt nicht das Perfekte runterrocken und immer wieder mit Intonation oder sonstigen Dingen zu kämpfen haben, das ist ja ganz normal. Und da ist Melodyne schon mein Tool der Wahl. Und ich versuche halt, das so organisch und echt und natürlich wie möglich klingen zu lassen. Autotune benutze ich aber gar nicht. Also das ist etwas, was ich nicht verwende. Ja, weil ich finde, ich komme mit Melodyne dahin, wo ich hin will. Und ja, genau. Aber ich kenne auch viele, die das wie du machen, die das ganz zart und soft einsetzen und ganz langsam ein bisschen mitarbeiten lassen, wo man es dann auch nicht hört. Aber ja, das mache ich jetzt nicht. Aber kann es nachvollziehen auch. Macht Sinn. Genau, und das ist so mein Vocal Editing und funktioniert ganz gut. Ne? Bei manchen musst du mehr machen, bei manchen musst du gar nichts machen. Ist immer ein bisschen mit Arbeit verbunden.
Ich hatte eine Sängerin, die war völlig, völlig krass. Die hat, die kam an und ja, ich singe jetzt einen Chor ein. Erste Spur eingesungen, zweite Spur eingesungen, ja, hier noch eine dritte Spur. Und irgendwann hat die 30 Spuren eingesungen und es war halt ein Chor und es war aber also perfekt. Also das habe ich selten erlebt, sodass wirklich jede Spur perfekt war, wo du denkst, die ist schon fertig editiert, aber auch von den Atmern und alles her gesetzt. Und jetzt singt sie die Hauptspur drüber und dann hat sie da nochmal drüber gesungen. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Also es gibt manchmal so Fälle, da merkt man halt, wenn dann die Leute wirklich, also was wirklich gelernt haben und wirklich da drauf sind, dass da nochmal einiges geht.
So. Ja, Jackpot, ne? Aber selbst da würden ja einige Produzenten nochmal mit Autotune und Melo rein drüber gehen, bis wirklich der Ton 100% auf den Cent genau drauf ist. Und das finde ich halt übertrieben, wenn du es halt hörst, wenn du die Bearbeitung hörst. Und das hört mich halt überhaupt nicht an. Keine Ahnung, das ist so Musik, die ich halt überhaupt nicht feiern kann.
Ja, ich glaube, das ist das, was ja das Thema, also was ja bei dem Thema super geil ist, was wir haben. Wie echt muss eine Produktion sein und muss halt einfach. Es gab bei mir jetzt auch schon den Fall, dass ich einen Sänger einfach zur Lehrerin geschickt habe und gesagt habe, übe den Part und wenn du den kannst mit der Lehrerin, komm wieder. Und dann hat er gemerkt, scheiße, das ist geiler geworden. Und so Alex, du hattest ja recht, so nach dem Motto, man muss sich halt vorbereiten und es geht. Und es ist halt, wie echt darf eine Produktion sein und muss alles tot produziert sein? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch, wenn du mit der Performance und mit der Spielweise, wenn die echt ist, so, und wenn der Ausdruck drin ist, dass man noch mal viel mehr Leute erreicht, wie wenn alles generisch zwar perfekt stimmt oder so, aber keiner, also zu mir hat noch keiner gesagt, boah geil, jetzt der Song ist so erfolgreich, weil die Bassdrum auf der Eins sitzt.
Ja.
Da ist so, was sondern dran, weil halt die Gesamtperformance passt. Und ich glaube, viele haben nicht mehr das große Ganze im Blick, sondern verlieren sich in so Kleinigkeiten, wie ist der Snare-Sound von dem Sample jetzt, den sie da rein haben, oder ist sonst irgendwas perfekt oder so, aber halt nicht mehr dieses über alles.
Ja,
so.
Das ist sehr, sehr wichtig, diese Objektivität, so ein Stück von Wald zurückgehen, vom Baum zurückgehen, dass man den Wald wieder sieht, das ist einfach extrem wichtig, dass du dich nicht verlierst in Details, wie du gerade sagst, mit der Snare Drum kannst du ja tagelang spielen, aber wenn der Song halt einfach scheiße ist und wenn alles irgendwie nicht funktioniert, dann hilft dir die beste Snare Drum nichts, weil der Song halt einfach nie irgendwie Gefallen finden wird oder wenn der Text nicht cool ist oder wenn Übersetzungsfehler drin sind oder was weiß ich oder wenn der Sänger halt einfach ein schlechtes Englisch hat, das sind halt einfach viel gravierendere Dinge.
Ja, deswegen sage ich ganz gern, Jonas hat mir gerade ein Zeichen gegeben, dass wir tatsächlich schon Richtung Ende sind, von der Zeit her ganz wichtig, immer das große Ganze zu betrachten, wo das Ziel auch von der Band ist, glaube ich, also wo man hin will und sich nicht an Kleinigkeiten verrennen, wo später eh kein Mensch interessiert.
Ja.
Ich glaube immer das Gesamtkonzept im Auge behalten und gucken, dass das fertig wird. Und dann halt durch Leute wie uns und noch externe, zum Beispiel externe Mastering-Studios oder so, nochmal ein zweites Paar Ohren dazu holen und sagen, hey, was würdest du da noch ändern? Kannst du das machen?
Ja, ja. Und viel mit Referenzen arbeiten. Einfach mal anhören, hey, wie stark sind denn meine Vorbilder editiert, komprimiert, geequalized und so weiter und so fort. Ne? Wie viel Menschlichkeit steckt denn da drin? Wenn ich jetzt mir Künstler anschaue, da wo es kracht und scheppert, dann kann ich ja das genauso produzieren. Und dann ist ja das Teil des Genres. Und bei anderen muss halt perfekt, all glatt, jedes perfekt auf dem Grid sein. Dann muss ich aber auch so arbeiten, weil sonst werden weder die Artists zufrieden sein, noch die Zuhörer zufrieden sein. Also eigentlich muss ich schauen, was sind so die Hörgewohnheiten in dem Genre und wie weit muss ich da gehen, was muss ich machen, um da hinzukommen. Und manchmal gar nicht so viel. Bei mir zumindest, ich mache auch viel Indie-Sachen oder so Singer-Songwriter-Sachen, eben mit Gitarren, mit akustischen. Da die wollen ja auch die Hörer, dass man da oder die Seitengriffgeräusche hört. Wenn ich jetzt das rausschneiden würde oder die Atmer rausschneiden würde, dann hätte ich so eine sterile Aufnahme, das würde halt nicht funktionieren. Aber wenn ich jetzt irgendwie Metal produziere, dann muss halt jede Double Bass irgendwo perfekt auf dem Grid sein. Dann muss halt noch Maschine klingen, weil es halt eben der Sound verlangt und die Hörer letztendlich.
Ja. Ja, deswegen wissen, wer man ist und wohin man gehen will. Und dann darauf gezielt arbeiten und nicht immer vergessen, shit in, shit out.
True.
So, und es ist tatsächlich Zeit. Jonas, ja, Jonas hat mir Zeichen gegeben, also Finale, also immer, also Schlusswort für die Folge, ich glaube, immer zusammenarbeiten, gucken, dass man weiß, was man will und ich glaube, das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren. Kann man so sagen?
Das kann man so sagen, genau. Das lernt man mit Erfahrung, mit viel Tun. Und indem man sich immer wieder selbst reflektiert und überlegt, was mache ich eigentlich und mache ich zu viel? Macht man oft, gerade am Anfang.
Deswegen hört auf uns, wird geil.
Yes, sir.
Tschaußen, danke, dass du da warst.
Gerne.
Wir sehen uns in der nächsten.